Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Und ja, eine Woche verspätet, unsere persönliche rote Flagge. Der Podcast kam nicht pünktlich und passt aber zum Rennen. Drei rote Flaggen insgesamt, der große Preis von Australien. Und wir wollen einfach euch nochmal zum Dank, jetzt eine Woche später, ein bisschen darüber reden. Wie war das Rennen? Wie haben wir das überhaupt verfolgt? Marc, wie war das bei dir mit der ganzen Zeitverschiebung?
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen in den Überseerennen. Amerika und so geht immer klar, dann kann man es schön abends gucken, das mag ich eigentlich, wenn das dann Australien oder Japan ist. Ja, es ist ein bisschen mehr eine Qual, sage ich mal, dafür früh aufzustehen, aber auch das hat irgendwie seinen Charme, finde ich, wenn das ein paar Mal im Jahr ist. Und ja, das Qualifying, muss ich zugeben, hab ich ja nachgeholt, weil ja, da hatte ich morgens keine Zeit, beziehungsweise war abends zu lang unterwegs. Und habe das dann über F1 TV On Demand geschaut, aber zum Rennen, das musste man schon live gucken. Ja, da habe ich mich dann quasi morgens um 6 schon für die Vorberichte aus dem Bett gequält und ja, haben wir das Rennen schön live angeschaut und hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, war ja unterhaltsam. Ja, und du hast ja ein bisschen anders erlebt, deswegen nehmen wir auch jetzt erst eine Woche später auf.
Definitiv. Also, ich bin auch erst von Donnerstag auf Freitag aus dem Urlaub aus Marrakesch wiedergekommen. Und zu der Zeit des Rennens, am Sonntag, bin ich im Heißluftballon durch Marokko geflogen bei Sonnenaufgang. Und ja, dementsprechend konnte ich das nicht wirklich gucken. Ich hatte eigentlich vor, es Real Life nochmal zu schauen oder detailliert dann die Highlights. Es ist natürlich so, da war auch ein anderer Formel 1-Fan dabei und dann schaut man immer mal in die App zwischendurch, bevor wir eben hochgegangen sind vom Heißluftballon und ja, dann kriegt man dann doch was mit und so wirklich Real Life gucken, ohne dass man irgendwas weiß, ist dann doch nicht wirklich möglich, weil man auch einfach zu neugierig ist und ist schade, dass man es nicht live gesehen hat, weil ich sagen muss, ich glaube, das live zu sehen, ohne zu wissen, was kommt, das muss schon ein richtig geiles Rennen gewesen sein.
Hammer.
Aber naja, gut, gab wieder einige Highlights und war trotzdem alles in allem eine coole Sache. Und ich habe es mir auch nochmal dann Real Life auf Sky angeguckt, in voller Länge. Die Pausen natürlich, die vielen rote Flaggenpausen übersprungen und.
Ja, stimmt, da konnte man viel Zeit einsparen, indem man die dann einfach
Ist auch so ein
überspringt.
Vorteil eigentlich, ne? So gesehen.
Ja, bei dem Rennen auf jeden Fall.
Hab mich schon an Rennen erinnert, wo ich aufgestanden bin morgens und wo dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde fast pausiert war und dann muss man dann die ganze Zeit
Ja,
warten. Japan, ja.
Japan letztes Jahr war ja auch so eine Sache.
Ja,
Steht man früh auf
das
für?
war's auch.
Und das war ja das, was so verregnet war. Ja, dann auch ewig lang eine Pause drin. Ja, es ist irgendwie komisch, dass das immer bei den Rennen jetzt passiert, wo man früher aufstehen muss als Europäer. Bisschen blöd
Ja,
gelaufen.
dann liegt man dann da, ist so halb noch am Dösen, schläft fast wieder ein, aber man will ja auch nichts verpassen. Das ist dann auch so ein Dilemma. Aber gut, auf jeden Fall haben wir einen geilen Grand Prix gesehen. Das kurz dazu, wie wir da beide das verfolgt haben. Und ja, ich würde sagen, wir wollen auch jetzt gar nicht groß drumherum reden. Kommen wir direkt zum Rennwochenende und den Geschehnissen.
Genau, da würde ich sagen, fangen wir erstmal im Qualifying an. So also die kurzen Eindrücke, was da so rausgestochen ist. Und da muss man beim Qualifying muss man anfangen mit Sergio Perez, die wahrscheinlich größte, in dem Fall negative Überraschung. Ja, der musste als 20. Im Rennen starten. Und das, ja, eigener Fehler kann man schwer einschätzen. Also es war natürlich in gewisser Weise ein Fahrfehler, aber er hatte auch in FP3 schon Probleme da irgendwie mit den Bremsen und hat sich immer wieder beschwert und hat dann gesagt, Jungs, wir müssen das Problem irgendwie in den Griff bekommen. Also ja, da war irgendwas Setup, irgendwelche Einstellungen am Auto haben da nicht ganz gepasst, aber letztendlich ist es dann nun mal ein Fahrfehler, wenn er sich verbremst und dann im Kiesbett landet. Ja, ist dann Pech, dass das in Q1 passiert und er gar keine Zeit aufstellt. Und gerade jetzt, wo das bei Red Bull auch, ja, wo die beiden noch gleich auf waren vor dem Rennen. Ist natürlich umso wichtiger eigentlich, dass er da von Saisonanfang ja, vorne mitfährt und gleich zeigt, so hey, ich mache hier Druck auf Max. Deswegen für Perez direkt das Qualifying eine sehr bittere
Das
Sache.
hat so leichte Bottas-Vibes bei Mercedes. Am Anfang immer komplett dabei, mit Hamilton mitgehalten und dann auch mal durch eigene Fehler oder so, so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und ist natürlich bitter für Perez. Ich meine, klare Nummer 1 ist natürlich Verstappen, aber dem da jetzt nochmal so ein bisschen Druck zu geben. Verstappen kennt das ja auch eigentlich von Red Bull kaum, dass er mal einen Teamkollegen hatte, dem da wirklich Druck gemacht hat. Von daher
Das stimmt.
ist das schon.
Schon seit Danny Rick
Ja,
nicht mehr,
stimmt. Ja,
quasi.
stimmt. Danach mit Gasly war nichts. Albon hat auch nicht geklappt, wobei man beiden nur eine. Nee, nur Gasly eine halbe Saison eine Chance gegeben. Ist ja auch so ein bisschen fragwürdige Sache. Aber gut, die haben hohe Ansprüche bei Red Bull. Und Perez muss ein bisschen aufpassen, meiner Meinung nach, wenn häufiger eigene Fehler passieren, was dann mit ihm passiert. Also meiner Meinung nach ist er da nicht so fest im Sattel, wie man das zu glauben mag. Besonders, wo es jetzt nicht ganz so sicher ist, wie gut versteht er sich jetzt wirklich mit Max Verstappen. Na,
Ja, die betonen es beide
ja.
immer, ne, dass das abseits der Strecke immer alles gut ist und so. Und ja, ich will es irgendwie auch glauben, aber ich kann mir das, also, wenn man halt zu zweit um eine Championship fightet und danach sieht es aller Wahrscheinlichkeit nach aus, dass es zwischen den Red Bull-Fahrern entschieden werden muss diese Saison. Ja, vielleicht wird das so eine Rosberg-Hamilton-Sache. Am Anfang noch richtig gute Freunde und so, und dann wird das immer schlimmer über die Zeit. Aber bis jetzt finde ich, sieht es noch, ja, halbwegs okay aus. Also sie sind auch nicht ganz verfeindet auf jeden Fall. Und ich glaube, Danny Ricciardo bringt da bei diesen ganzen PR-Sachen auch immer so eine Leichtigkeit, so einen Witz mit rein. Weil der ja so bei diesen ganzen Marketing-Sachen, die drehen, ist er ja logischerweise jetzt auch
Das war
immer mit dabei.
dieses Wochenende ja richtig heftig, ne? Ich habe den Red Bull-Kanal so ein bisschen verfolgt auf Instagram und boah, also wirklich, da haben die ja wirklich alles ausgepackt wieder mit Danny Rick, was zu holen war. Irgendein Australien-Quiz wieder, dann hat er, glaube ich, wieder den Hülkenberg gemacht und also, das war schon wieder Comedy pur.
Ja, also das ist auch wirklich, es ist auch einfach schön, ihn wieder irgendwie da, also im großen Ganzen der Formel 1, ihn wieder mit dabei zu haben. Und ich glaube, das war auch das erste Rennen jetzt, wo er dieses Jahr dabei war. Von daher, Australien passt natürlich dann auch perfekt. Ja, das ist, also es ist natürlich klar, würde ich ihn lieber in einem Auto sehen und als Fahrer. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt mal das ausklammert, so okay, es war kein Cockpit frei, er fährt halt nicht, dann ist das die optimale Position, die man ihm geben kann. Also bei Red Bull, die machen ja an sich immer viel lustige Sachen mit ihren Fahrern und Events, und ich bin auch gespannt, was da diese Saison noch kommt.
In Miami
Und
oder
er ist
so,
ja auch
Las
mit fest.
Vegas, da definitiv viel kommen. Da fällt mir
Ja, oh,
noch was
stimmt.
Interessantes
Las
ein,
Vegas.
was nicht so entertainmäßig ist. Und zwar wurde Christian Horner im Beisein von Zac Brown gefragt, wie weit er denn von einem Rennen entfernt ist, also von der Verfassung her, ne, von der physischen, psychischen Verfassung und allem. Und da hatte Horner gesagt, ja, im Prinzip 10 Minuten rein in den Rennoverall und ab ins Cockpit, ne? Und da hat er so gesagt, noch in Richtung von Zac Brown, ja, er kam hier ein bisschen abgemagert hin. Ich weiß auch nicht, was ihr mit ihm da gemacht habt, aber jetzt ist er wieder topfit. So eine kleine Spitze.
Ach, nicht schlecht. Oh Mann, ey.
Ich glaube, wenn der das Vertrauen von einem Team hat, wieder. Dann kann der auch nach wie vor noch abliefern, ne? Aber so eine Pause tut ihm sicherlich mal ganz gut. Und ja, wer weiß, was die Zukunft bringt, wird sich hier alles zeigen. Hat ja auch selber gesagt, er weiß noch nicht genau, wie es dann weitergeht. Oder er wird gucken, wie es entwickelt, seinen Bock auf den Cockpit zurückzukehren auf die Strecke. Aber ja, mal schauen.
Ja, es ist ihm auf jeden Fall zu wünschen, und ich glaube, jeder Fan wünscht es sich auch einfach. Aber in der Zwischenzeit ist es immer cool, wenn er bei manchen Rennen dabei ist. Dann wissen wir auch, er wird garantiert bei Drive to Survive noch irgendwie vorkommen. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen, dass die da nicht so viel Danny Ricciardo einfangen werden, wie sie können, wenn die den da irgendwo rumlaufen sehen. Und er ja auch. Er geht ja wahrscheinlich dann auch auf Netflix zu.
Ja, safe. Boah, merkst du, wir reden hier über
Das
Fahrer, die
denke
nicht mehr im Fahrerfeld sind, ne?
ich auch. Ja, genau. Wir wollten da. Eigentlich waren wir ja, genau, Qualifying. Ja, genau, lass uns mal kurz. Ich hab die Ergebnisse hier gerade vor mir, dass man es nochmal im Kopf hat. Perez natürlich die große Enttäuschung. Sonst, die
Die
Alfa
Alpha ist sehr
Romeos waren
langsam.
irgendwie nicht. Ja, die waren sehr schwach. Sonst hinten Logan Sargeant, dass der Williams nicht immer vorne mitfährt. Okay, Logan Sargeant am Anfang ja noch eher überrascht. Jetzt, so wie ich es mir gedacht habe, Alex Albon holt da das Maximum aus dem Auto raus. Sargeant jetzt kein gutes Wochenende gehabt. Die McLaren-Fahrer kleine Schritte, zumindest im Qualifying, im Rennen dann wieder was anderes, aber da war auch viel Glück dabei. Magnussen Hülkenberg auch irgendwie da, wie man
Ja, aber
erwartet.
Hülkenberg
Hülkenberg, das zeichnet
im
sich ab.
Qualifying liefert sehr konstant ab dieses Jahr bisher.
Ja, also das war wirklich nicht Eintagsfliege, dass er da im ersten Rennen so gut war. Also der im Qualifying scheint er ja wirklich ein gutes Stück vor Magnussen zu sein. Im Rennen war es die ersten beiden Rennen jetzt nicht so. In Australien wieder eine andere Geschichte. Da war Hülkenberg auch da vor Magnussen. Ja, die Alpines, das hatten wir ja auch schon so uns gedacht, dass die so ein bisschen hinter den, ja, muss man jetzt sagen, Top 4 Teams, dass sie da so den Platz einnehmen. Im Qualifying waren die auf 9 und 11. Ocon mit 11 ein bisschen enttäuschend, dass er da nicht irgendwie noch den Hülkenberg oder Albon knacken konnte. Oder an sich auch, dass Gasly nicht vor Albon war. Aber irgendwie da, wo man die Alpines erwartet oder wo wir sie ja auch sehen. Genau, Albon natürlich wieder mit einem Qualifying. Ich weiß nicht, wo der das
Aber
hergeholt
auch
hat.
letztes Jahr schon in
Also,
Australien generell gut, ne? Wo er ja auch den Punkt
ja.
geholt hat. Das liegt ihm.
Ja, also, ja, genau. Und ja, Ferrari ein bisschen enttäuschend von den Top 4 Teams. Klar, das Schlechteste. Also, Leclerc auch vor allem enttäuschend, nur Siebter. Und in einem Rennen ging es ja auch nicht weit für ihn. Aston Martin. Ja, mehr oder weniger, wie man dachte. Und Mercedes stärker, als ich gedacht habe. Mit Platz 2 und 3.
Vor
Ja,
allem
deswegen
wieder bei
also.
Mercedes, man hat dann schon wieder dieses Thema, weißt du, man hat da rüber gesprochen, jetzt, ah, da macht man jetzt wieder Plan B, aber jetzt halt sind sie ja doch wieder das zweitbeste Team in Australien eigentlich gewesen. Also
Ja.
man kann da gar nichts mehr glauben, was da irgendwie erzählt wird von
Ja,
Seiten Mercedes.
das war ja bei
Ja.
Mercedes immer schon so, auch in der Zeit, in der sie so dominant waren, wenn die da an manchen Rennwochenenden aufgetaucht sind und haben gesagt, wir sind froh, wenn wir aufs Podium fahren. Und dann war das eine ganz klare 1-2-Geschichte mit Hamilton und Bottas. Also auf Mercedes kann man echt wenig geben, was sowas angeht. Und George Russell ist ja auch der Meister des Understatements. Also der redet sich ja auch sehr gerne klein, nur um dann überraschend doch gut zu sein.
Aber auch wieder vor
Von
Hamilton.
daher, ja, das stimmt, ja. Also Qualifying wieder vor Hamilton und im Rennen dann doppelt Pech gehabt. Ja, aber würde ich sagen, das soll es zum Qualifying
Ja,
gewesen sein.
schließen wir das Thema
Haben wir jetzt auch schon
ab.
wieder. Ja, genau, schließen wir das Thema ab und gehen dann mal zum Rennen, zum sehr ereignisreichen Rennen.
Kommen wir zum Rennen vom Sonntagmorgen unserer Zeit. Max Verstappen gewinnt vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso wieder auf dem Podium, wieder auf Platz 3. Aber ja, wie es dazu kam, war ein langer Weg, sag ich mal. Zwischendurch war Alonso auch mal nicht mehr auf Platz 3, dann wieder doch. Aber wie es dazu alles kam, würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal in Ruhe. Und da gebe ich erstmal an dich weiter dein Fazit zum Rennen.
Ja, also Rennen an sich natürlich chaotisch, die FIA auch wieder. Ja, an sich gar nicht mal so falsche Entscheidungen getroffen, würde ich jetzt mal sagen. Es waren mit den roten Flaggen und so, es war halt einfach sehr viel. Aber ja, auf jeden Fall wildes Rennen. Hat auch das Feld so hintenrum oder so Mittelfeld bis hintenrum gut durchgemischt, aber vorne trotzdem keinen, also vorne trotzdem mehr oder weniger wie erwartet. Gut, Russell ist ausgeschieden, aber sonst haben wir die ersten Plätze, sind die quasi so ins Ziel gekommen, wie sie im Qualifying waren. Wenn man jetzt mal Sainz mit der Strafe war dann blöd, aber Ja, also hat vorne gerade so auf dem Podium nicht für viel Chaos gesorgt, aber bei allen anderen
Ja,
gefühlt.
alles, was dahinter war, wild durcheinander
Ja.
gewirbelt. Und ja, also ganz kurz erstmal, gehen wir erstmal von oben so ein bisschen durch. Verstappen natürlich, brauchen wir nicht viel sagen. Start verloren gegen Russell, natürlich.
Und dann ging Hamilton sogar auch in Kurve 3,
Ja.
also sogar kurz hinter beiden Mercedes.
Da sah es wieder so ein bisschen aus. Ah, was ist denn hier los? Mercedes wieder on top. Was ganz lustig war, dass Russell im Boxenfunk gesagt hatte, dass er scheinbar Sprit sparen sollte, aber dann Hamilton von hinten kam und ihm Druck gemacht hat.
Ja.
Aber ist ja klar, Hamilton hat ja auch Verstappen direkt im Rücken. Und
Ja. Das stimmt, ja. Da hat es ein bisschen abgezeichnet. Sie haben Russell gesagt, er soll das Ganze managen. Und ich weiß nicht, natürlich nicht, ob sie es Lewis auch gesagt haben und er hat sich dann einfach nicht dran gehalten. Oder ob sie dann, also wahrscheinlich werden sie es Lewis auch gesagt haben, aber wenn du dann Max Verstappen im Nacken hast, dann machst du das natürlich nicht.
kannst du nicht groß managen, gerade in der Phase
Ja,
vom Rennen. Das geht ja nicht.
klar. Ja, und das, also kann ich dann von beiden Seiten verstehen. Sowohl, dass Lewis Hamilton dann probiert, vorne anzugreifen, aber auch, dass George Russell sagt, hey, ihr sagt mir, ich soll managen und mein eigener Teammate greift mich dann jetzt an. Was soll das? Ja, aber war dann im Endeffekt ja nicht wichtig, denn ja, durch dann das erste, durch die erste rote Flagge, George Russell Pech gehabt, kommen wir gleich noch dazu, erstmal, sag ich mal, zum Rennsieger kommen. Max Verstappen sich eigentlich keine Fehler erlaubt, außer halt der erste Start, wo er ja dann doch den Kürzeren gezogen hat und die Reifen wahrscheinlich auch gar nicht auf Temperatur hatte, weil das er selbst in Kurve 3, da musste er relativ früh bremsen, wurde dann von Hamilton überholt, der hatte dann auch wieder gesagt, he pushed me off track, aber das war alles im grünen Bereich, das
Jo.
war, hat sich dann ja auch nicht weiter beschwert. Das ist, glaube ich, so dieses Initiale, so man wird überholt und man will
Ja,
erstmal irgendwie nörgeln. Aber das wird er dann auch selbst eingesehen haben. Das war ein ganz sauberes Überholmanöver. Ja, aber sonst keine Fehler erlaubt. Vorne das Rennen. Gut, er hatte da einmal seinen Ausritt ins Gras, aber das war dann auch schon mit 11 Sekunden Vorsprung oder sowas. Das hat dann auch nicht viel gemacht, dass da nochmal 3, 4 Sekunden dann verschwunden sind, weil er da kurz ein bisschen Gras gemäht hat. Ja, was soll man sagen zu Max Verstappen, ne?
ja,
Stabiles Rennen.
das ist klare Geschichte. Also, ich glaube, da wären wir jetzt noch, wie wir sind, noch 20 Rennen oder so, wären wir genau
Ja.
diese Worte leider wählen müssen. Weil ich nicht
Ja.
glaube, dass es eine spannende Saison wird da vorne. Aber trotzdem, dahinter passiert ja ordentlich was. Ganz kurz, wollen wir kurz zu Russell wegen seinem Ausfall gehen?
Ja, genau. Gehen wir mal zum Mercedes und Russell. Ja, Russell an sich, es sah eigentlich, als das Safety Car dann rauskam, also beziehungsweise als dann das Safety Car rauskam wegen Alex Albon, dachte man ja erst, okay, nun Safety Car, Russell geht in die Box, Hamilton und Verstappen sind draußen geblieben. Und da dachte ich schon, das war der richtige Call von Mercedes. Mit den Reifen können die jetzt wahrscheinlich fertig fahren. Er hat seinen Boxenstopp
Auf
und
die
dann Safety
Harten
Car
gegangen, ja.
gemacht. Ja. Und ja, dass dann natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Runden später dann aus dem Safety Car eine rote Flagge wird, das ist dann natürlich blöd.
Aber gut, in dem Moment war es tatsächlich die richtige Überlegung.
Na.
Also kann man absolut nichts gegen sagen. Und naja, gut, ich meine, dass er dann ausgeschieden ist, ist natürlich ein bisschen bitter. Sage ich mal
Ja.
so, da kann er nichts für. Der hätte auch, aber trotzdem, in der Musik hätte er da vorne definitiv mitgespielt.
Denke ich auch, ja.
Hätte vielleicht Hamilton noch ein bisschen geärgert, wer weiß.
Ja. Ja, oder hätte dann vielleicht mit Alonso irgendwie fighten müssen oder so. Ja, also wäre schade eigentlich. Hätte ich gern gesehen, was George Russell da aus eigener Kraft dann, weil er war ja Platz 7 oder 8, wenn ich mich nicht täusche, dann, nachdem er gestoppt hat und alle anderen dann sozusagen ohne Zeitverlust neue Reifen aufziehen konnten durch die rote Flagge. Er war ja nicht ganz am Ende des Feldes so. Und ja, ein bisschen schade, aber gut. Für Mercedes an sich, Hamilton ja, hat, glaube ich, gezeigt, wozu das Auto fähig ist. Es ist, würde ich sagen, 1:1 wie der Aston Martin, also Hamilton und Hamilton und Alonso haben ja dann quasi so, der Abstand ist ja dann immer lange gleich geblieben. Alonso kam da nicht wirklich ran. Ja, und es ist mit dem Aston Martin. Aber den Ferrari kann ich gar nicht einschätzen, aber ich würde sagen, an dem Wochenende auf jeden Fall Aston Martin und Mercedes die Nummer zwei Autos, mehr oder weniger auf gleicher Höhe.
Ja, und für die beiden Aston Martin auch, wenn ich mich jetzt nicht irre, das beste Saisonergebnis? Oder war Stroll schon mal Vierter? Nee, Sechster im
Nee.
ersten Rennen. Ja, 3 und 4. Ja, super Ergebnis. Ne? Und auch Lance, wenn er ist ja beim letzten Rennen ausgeschieden, da konnte er ja nichts für, scheint so auch ein sehr guter Punktelieferant zu sein dieses Jahr. Sehr, sehr wichtig, gerade bei den Konstrukteuren im Kampf um. Also stand jetzt würde ich sagen im Kampf um Platz 2, weil ich
Ja,
von
auf
den
jeden
also
Fall.
von den Ferraris erwarte ich leider aktuell nicht viel.
Ja, das stimmt.
Das ist na gut. Ich meine gut, Ferrari kommt ja im Rennergebnis auch ein bisschen weiter unten, sehe ich gerade. Da können wir noch
Ja,
nicht
genau.
drüber reden. Wir gehen so ein bisschen die Reihenfolge durch. Erste Punkte für den Traktor des Fahrerfeldes für McLaren. Lando
Ja,
Norris auf.
wir haben auch noch Perez. Den würde ich nicht überspringen,
Ja,
jetzt
okay.
Perez noch auf
Stimmt
5, weil wir
natürlich,
auch von Platz 20 im Qualifying natürlich, ja, wie man es jetzt sehen will, Pech gehabt
ja.
oder sein Fahrfehler, da muss das Team wissen
Von
oder die wissen da
20 auf
besser.
5 wäre
Ja.
im Spiel der Fahrer des Rennens.
Ja, genau, aber er war sogar Driver of the Day
Tatsächlich ja
auch.
nicht schlecht.
Ja, er war tatsächlich auch der gewählte Driver of the Day. Er hat auch noch die schnellste Rennrunde gehabt, also da auch nochmal ein Pünktchen mit abgegriffen.
Oh, ja.
Und ja, also auf jeden Fall stabil. Ich denke mal, gerade mit diesen, ich weiß gar nicht, ob Perez so sehr von diesen roten Flaggen profitiert hat oder ob das ihm nicht so in die Karten gespielt hat. Das kann ich jetzt gerade gar nicht so einschätzen, weil habe ich ihn jetzt nicht immer auf dem Schirm gehabt während des Rennens. Aber von 20 auf 5 fahren, ja, das ist stabil.
Auf
Nur die
jeden
Aston
Fall.
Martin und ein Mercedes noch zwischen ihm und Max. Ja, aber ich glaube, das wird dann auch der Unterschied sein, weil auch bei einem Max Verstappen, wenn es da mal nicht läuft und der da von ganz hinten starten muss, oder irgendwie, muss nicht ganz hinten sein, aber irgendwo da mitten im Feld oder so, ein Max Verstappen wird es höchstwahrscheinlich immer mindestens auf die 2 schaffen,
Ja.
wie man in Saudi-Arabien gesehen hat. Und ja, und Perez, dem fehlen da dann halt so ein paar Plätze jetzt. Ja, aber trotzdem sehr gutes Rennen, auch viele schöne Überholmanöver. Australien auch nicht leicht zu überholen.
Wobei mir das dieses Jahr tatsächlich durch diese zusätzliche DRS-Zone besser gefallen hat.
Das stimmt, muss ich auch sagen. Ich war skeptisch, aber im Rennen fand ich es gut.
War auch ein langes Duell dann mit Norris und Hülkenberg, was
Ja.
sehr geil anzusehen war, wo
Ja.
Hülkenberg wirklich hier alles gegeben hat, nochmal auch
Ja.
einmal ein bisschen zu viel geswitcht hat, die Richtung, aber mit harten Bandagen. Es war schon gut anzusehen und hat natürlich auch, war auch so spannend durch eben diese zwei DRS-Zonen nacheinander, die dritte und vierte. Gut, die erste und zweite sind natürlich, das war ja schon so, auch
Ja.
direkt nacheinander mit Start-Ziel und der Geraden danach. Aber gerade drei und vier durch den Umbau letztes Jahr natürlich auf der Strecke, das war cool. Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hätte eigentlich
Ja.
gedacht, dass es ein bisschen gefährlich ist vielleicht, dann diese links-rechts vor DRS-Zone 4, weiß ich nicht, hätte ich eigentlich irgendwie mit gerechnet, dass da vielleicht mal eine Kollision gibt, aber
Ja, das
ist ja
stimmt.
gut gegangen alles.
Auf jeden Fall eine beeindruckende Kurvenkombination auch immer, mit welcher Geschwindigkeit die da durchfahren. Ja, nee, also bin ich voll bei dir. Die vier DRS-Zonen fand ich auch super. Und dadurch, dass es so viel DRS gab und es dadurch auch so mächtig war einfach, konnten wir halt auch sehen, dass so Autos, die da vorne eigentlich nicht so viel zu suchen haben, sage ich jetzt mal, durch das DRS lange Zeit anderen Autos folgen konnten. Das hat auch McLaren einfach in die Karten gespielt. Wenn du da einmal im DRS bist, dann wirst du da vorne mitgezogen. Ja, also auf jeden Fall interessantes Rennen. Und ja, dann gehen wir doch mal weiter. Jetzt, wo wir Perez haben, du hast eben schon angesprochen. McLaren, Lando Norris auf 6, Piastri auch auf 8. Ja, für die das Rennen der Saison bis jetzt.
Definitiv ganz, ganz wichtige Punkte. Letztes Jahr waren sie an 5, 6, dieses Jahr 6, 8. Also Australien gutes Pflaster für McLaren, wobei sie natürlich dieses Jahr auch durch ein paar Ausfälle und
Ja.
Strafen, wie zum Beispiel von Sainz, profitiert haben. Aber dennoch, das ist einfach wichtig. Hätten sie das nicht geholt, wären sie das einzige Team ohne WM-Punkte gewesen nach dem Rennen.
Ja,
So
stimmt.
gesehen, sehr wichtig für McLaren und vielleicht kommt da ja noch was. Aber Norris holt ja eh noch ein Podium, habe ich ja gesagt. Das wird definitiv passieren. Aber auch Piastri mit einem guten Speed.
Ja, auf jeden Fall. Also McLaren wirklich im Prinzip genau das, was du als das Team in der Situation machen musst. Du musst, wenn sowas passiert, musst du da sein. Deine Fahrer müssen konstant sein, die dürfen genau, wenn es halt so viele rote Flaggen und so viele Kollisionen und so gibt, müssen die sich aus allem raushalten. Und das haben beide gemacht. Also das ist,
Ja.
die sind bei jedem Start wieder durchgekommen ohne Kollision. Und von Lando Norris wissen wir das ja, dass er ein sehr beständiger Fahrer ist und dass er jetzt auch absolut nicht dafür bekannt ist, irgendwo wild reinzuhalten oder beim Start Kollisionen zu verursachen oder so ähnliches. Aber auch Piastri als Rookie sehr, ja, zurückhaltend klingt immer so, als wenn er nicht schnell gewesen wäre, finde ich. Aber an sich zurückhaltend gefahren, nichts Wildes gemacht. Ja, konstant den 8. Platz ins Ziel gebracht. Wichtige 4 Punkte von Piastri. Norris holt noch 8 Punkte. Und dann geht McLaren mit 12 Punkten aus dem Rennwochenende. Das hätte man, also, das hätten die wahrscheinlich vor dem Wochenende absolut so unterschrieben.
Eben. Und 12 Punkte
Ja.
können gerade bei den unteren Plätzen der Konstrukteure sehr, sehr viel sein.
Ja,
Ja.
auf jeden
Und
Fall.
ganz kurz nochmal zu Norris. Auch dieses ja, ruhige und beständige Fahren bei ihm, gerade im Duell mit Platz 7 mit Hülkenberg. Nicht hektisch geworden oder irgendwas Nervöses gemacht, blöd reingezogen, innen rein mit Risiko. Nee, er hat ihn sich schön platziert, hat immer mal angetäuscht, ein paar Runden dasselbe Manöver probiert und einfach mal geguckt und ihn so zurechtgelegt, dass dann Hülkenberg keine Chance mehr hatte, der natürlich dann auch mit den Reifen zu kämpfen hatte durch das ständige Verteidigen. Aber
Ja.
ja, super gemacht.
Ja, also wirklich. Also hat mich auch sehr beeindruckt, hat mir gefallen von Norris. Er hatte das Überholmanöver dann gemacht, weil Hülkenberg am Kurvenausgang so einen kleinen, so ein bisschen Schlenker drin hatte. Hat dann natürlich noch probiert, hat Hülkenberg alles versucht noch gegenzuhalten und hat dann
Ja,
sogar noch in Kauf genommen, dass er einmal durchs Kiesbett geht,
aber.
so ein bisschen oder übers Gras zumindest. Ja, also war sicherlich kein leichtes Überholmanöver, aber Norris hat das nicht. Hat das nicht unnötig gepusht, hat quasi den Druck aufrechterhalten und ihn dann so einen kleinen Fehler gezwungen und war dann da, hat zugeschlagen. Ja, ganz große Rennkunst, würde ich mal sagen. Aber kann man von Lando mittlerweile auch erwarten. Also für mich echt auch, was das angeht, einer der besten Fahrer am Feld. Obwohl er noch so jung ist, schon sehr, ja, von Anfang an nicht zu aggressiv, sehr kalkulierend auf der Strecke und Riesentalent.
Er ist auch einfach schon, eigentlich ist er schon wirklich ein erfahrener Driver, aber trotzdem wirkt er noch so, als wäre so ein Rookie, der gerade erst so ein, zwei Saisons dabei ist, ne?
Ja,
Aber ist schon verrückt, dass
stimmt.
er jetzt so dieser Neben, ja, so wie so der Lehrmeister von Piastri ist, der ja der Rookie ist
Ja.
bei McLaren, das ist schon irgendwie witzig. Passt aber sehr, sehr gut, definitiv. Und Piastri Heim Grand Prix übrigens, auch
Ja,
nochmal
genau.
für ihn persönlich eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Ja, erste Punkte in der Formel 1 Karriere am Heim Grand Prix. Auf jeden Fall. Passt. Jo, dann haben wir als nächstes Hülkenberg, mit dem wir sprechen müssen.
Der
Auch
Hulk,
da,
super, super
ja,
Leistung, würde ich sagen.
bockstarkes Rennen. Natürlich am Ende, Lando konnte er nicht hinter sich halten, aber trotz allem Platz 7 in einem Haas. Ja, endlich geschafft, seine Qualifying Pace auch im Rennen dann abzurufen. Und man muss auch sagen, sein drittes Rennen erst wieder zurück in der Formel 1. Vergisst man auch so ein bisschen und. Ja, bis jetzt der klar bessere Fahrer bei Haas, meiner Meinung nach.
Absolut. Also Hülkenberg beeindruckt mich so, als wäre er nie weg gewesen. Wobei er, das hat er ja auch schon gezeigt, als er für BWT Racing Point angetreten ist und für Aston, so als wäre er nie weg gewesen. Also der war irgendwie immer im
Ja,
Saft und hat einfach sehr solide abgeliefert.
das stimmt. Das ist irgendwie sein Ding. Der springt ins Auto und ist direkt da. Ja. Passt, aber Hülkenberg auch. Ich hatte zwischendurch, hatte ich also die ganz kleine Hoffnung, da kommt mein Hülkenberg-Fanboy durch,
Aha.
als dann die zweite rote Flagge war,
Ja.
als die Aston Martin, nee, es war
Die dritte.
die dritte, richtig, als die Aston Martin oder als Alonso da abgeschossen wurde und auch Stroll dann seinen Ausritt durchs Kiesbett gemacht hat. Und da habe ich schon gesagt, das sieht so aus, als ob das für Carlos Sainz eine Strafe gibt. Und Carlos Sainz war da auf der 3 und Hülkenberg auf der 4. Und da habe ich schon gedacht, so, oh, jetzt Carlos Sainz eine Strafe, wir lassen die Reihenfolge, wie sie ist. Und erstes Podium Hülkenberg. Da
Wahnsinn,
habe ich
oder?
so Hoffnungsschimmer gesehen, ja. Aber es war relativ schnell. Also ich dachte mir auch schon, dass die, weil die ja nicht mal einen Sektor gefahren haben, dass die da zurück zur, ja, zur Aufstellung vom Start quasi, also von dem letzten Restart gehen mussten.
Also
Oder dass
Haas hatte ja
Hülkenberg.
auch Protest eingelegt, tatsächlich gegen die Rennwertung, weil es gab wohl einen zweiten Messpunkt hinterm Safety Car, wo man es hätte theoretisch zählen können, wo dann mit der Sainz-Zurücksetzung Hülkenberg auf Platz 3 gewesen wäre. Oder nee, Quatsch, da ging es darum, dass er vor Norris gewesen wäre irgendwie oder sowas.
Okay.
Aber ist natürlich klar, also wirklich messbare Sache, wenn da noch Leute dann Kiesbett halb sind und hier so, da irgendwie so ein Durcheinander ist überall. Ja, da muss man schon
Also,
das nehmen, was wirklich eindeutig ist. Und das war die Startaufstellung am Ende dann
ja,
beim
klar,
letzten
aber
Restart.
das ist das Ding. Wenn ich hier Haas, wenn ich Günther Steiner oder die Verantwortlichen, die dann letztendlich die Entscheidungen treffen, natürlich hätte ich es versucht, ne?
Ja,
Ich meine, es
absolut.
geht um Punkte, es geht um Millionenbeträge. Da versucht man alles. Aber trotz allem die richtige Entscheidung der FIA. Das war ja auch letztes Jahr in Silverstone oder war das letztes Jahr oder vor 2 Jahren, wo dann auch die quasi, wo man dann auch nochmal zurückgehen musste und nicht alle Positionen so waren, wie man sie jetzt als letztes gesehen hatte, sondern man musste zurück zum letzten Messpunkt und dann wurde das Ganze wieder neu geordnet. Das hatte Alonso ja auch so schnell am Funk schon parat, dieses, die müssen das zurückmachen, das ist wie in Silverstone, da sieht man auch wieder, wie erfahren Alonso ist, dass der quasi, er wird da abgeschossen, muss er irgendwie probieren, wieder auf die Strecke zu kommen und direkt hat er das schon im Kopf bei der roten Flagge, dass dann die Reihenfolge wieder geändert werden muss. Ja, nee, war die richtige Entscheidung, war für Haas doof, aber im Endeffekt, glaube ich, können die mit einem 7. Platz trotzdem zufrieden sein.
Absolut.
Zumindest auf einer Seite der Garage bei
Ja.
Haas. Auf der anderen,
Ja.
schwieriges
Da
Rennen.
war wieder der alte Kevin Magnussen. Sudden loss of talent, wie Ralf Schumacher wieder gesagt hat. Ja.
Es lässt sich echt nicht besser beschreiben. Also,
Aber hier, wenn
es.
du jetzt mal überlegst, das wäre dem Mick Schumacher letztes Jahr passiert in so einer Situation,
Oh.
wo jetzt Magnussen ja auch nicht um Punkte fährt. Ich glaube, er war auf Rang
Ja.
12 oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Boah, was wäre denn da los gewesen? Also, da wäre ja Riesentheater. Und der macht mir hier mein Auto kaputt, hätte er dann wieder von Günther Steiner gehört. Und ja, also einfach wegen finanziellen Schaden oder so. Aber gut,
Ja,
war ein
das
bisschen.
stimmt, das wäre bei Mick ein anderer Aufschrei gewesen. Ne? Da hast du recht, ja. Aber muss man dann halt auch wieder sagen, das ist dann so ein Vorteil, den dann etablierte Fahrer halt genießen. So, du weißt, in Kevin Magnussen, ja, ist jetzt vielleicht nicht der sauberste Fahrer oder auch nicht der Fahrer, der das Auto immer an einem Stück wieder in die Garage bringt. Wenn ich überlege, wie viel Frontflügel der letztes Jahr in der ersten Runde allein in den jeweiligen Rennen kaputt gefahren hat. Aber ja, er ist halt ein etablierter Fahrer und dann nimmt man sowas nochmal leichter hin als dann bei so jungen, unerfahrenen Fahrern wie Mick.
Und Haas muss es ja
So.
auch so kommunizieren. Sie haben ja Magnussen einfach das Vertrauen auch ausgesprochen. Dadurch auch, dass sie
Genau.
ihn wiedergeholt haben, ihm auch einen Zweijahresvertrag gegeben haben. Wenn da jetzt eine Diskussion so früh in der Saison entsteht, wäre ja auch ein bisschen doof, sage ich mal. Ne?
Eben.
Da bleibt man jetzt einfach
Genau.
ruhig und konzentriert sich eher auf den Erfolg von Hülkenberg.
Ja, genau. Ja, Team politisch auf jeden Fall auch richtig so. Ja, aber der Fehler von Magnussen trotzdem, ja, sudden loss of talent beschreibt es ganz gut. Also, das war ja wirklich ohne, er war nicht am Kämpfen. Also klar, er war ein bisschen unter Druck. Ich glaube, Joe war hinter ihm und Ich weiß nicht, ob er da zu dem Zeitpunkt noch im DRS war oder dann gerade nicht mehr im DRS. Also Magnussen wird gepusht haben. Aber wirklich einfach lazy. Zu weit rechts raus, den Hinterreifen an die Wand. Es war dann nicht viel. Das war dann auch ein bisschen Pech, dass es dann zu so großem Schaden geführt hat. Aber ja, Fahrfehler durch und durch. Da gibt es keine Entschuldigung für eigentlich. Und auch, er hatte nicht mal, dass er das Auto nicht unter Kontrolle hatte. Er wollte einfach ein bisschen zu weit raus. Er wollte einfach ein bisschen zu weit ausholen. Einfach nicht aufmerksam gewesen. Also, ja, 100% seine Schuld. Und gut, am Ende wird es ihn keine Punkte gekostet haben, weil er auch das ganze Rennen nicht ganz die Pace von Hülkenberg hatte. Und ja, in so einem Rennen, wo man durch das DRS ganz gut sich mitziehen lassen konnte, war natürlich der Qualifying-Platz nochmal viel mehr wert, den Hülkenberg hatte, dass er da direkt schon vorne mit dabei war. Ja, für Magnussen kein besonders gutes Wochenende.
Ja, von den Haas weg zu Platz 9, Piastri auf 8, hat mir schon was so gesagt. Zhou Guanyu im Alpha.
Starkes
Zwei
Rennen.
Punkte geholt, Bottas keinen auf Rang 11.
Ja, also ich sag mal so, fahrerisch von Zhou Guanyu ein ganz starkes Rennen, so wenn man ihn mal gesehen hat. Aber die Alphas, jetzt um den 9. Platz auch mal so ein bisschen in Perspektive zu setzen, ab Platz 13 sind alles DNFs, das heißt, es waren nur 12 Autos im Ziel. Sainz hat eine Strafe bekommen und ist deshalb auf den letzten Platz von den Autos, die ins Ziel gefahren sind, gekommen. Das heißt, du hast die Alfa Romeo auf dem letzten, also ich zähle jetzt mal Sainz nicht mit wegen der Strafe. Du hast Bottas auf dem letzten Platz, dann hast du Tsunoda dazwischen und Zhou Guanyu auf dem drittletzten Platz. Damit können die eigentlich nicht zufrieden sein. Und gerade in so einem Rennen, wo so viele ausscheiden und dann schaffst du es trotzdem nicht beide in die Punkte zu kriegen, obwohl die ja beide ganz gut durchgekommen sind. Ja, das Auto einfach nicht, das Auto hat halt nichts hergegeben an dem Wochenende und ja, Zhou Guanyu noch die bessere Strategie gehabt. Bottas hat ja ein bisschen Pech, der hat ja, glaube ich, in Runde 1 oder 2 schon direkt einen Stopp gemacht und dann wollten die mit den Harten durchfahren. Ja, wäre interessant
Wollte er
gewesen,
den
wenn.
Albon umgekehrt machen vom letzten Jahr?
Ja, also es war wirklich deren Strategie. Ich habe es mich auch gewundert, das hat er im Interview dann gesagt. Und für so eine Strategie, wo du halt sagst, ich mache meinen Boxenstopp ganz schnell und fahre dann einfach durch, ja, da sind halt rote Flaggen und Safety Cars, wo dann alle
Ja, aber das
gratis
ist ja,
quasi ihre Reifen
also das ist
wechseln.
ja wirklich hirnrissig, oder?
Ja,
Also,
also hätte es interessiert, inwiefern das funktionieren kann. So, also klar, ich meine, die waren mit dem Rücken zur Wand quasi, die wussten, hier geht an diesem Wochenende nichts, wir probieren einfach was. Aber das Ding ist, wenn du mir letztes Jahr gesagt hättest, hey, in Williams fährt einfach von vorne weg durch und macht ganz am Ende den einen Boxenstopp einfach nur, weil er muss und
Ja,
nutzt nicht mal die
aber
guten
am
Reifen
Ende,
aus.
Marc. Aber wenn ich doch,
Ja, das
ne,
stimmt
wenn ich
dann.
doch weichere, frischere, relativ frische Reifen am Anfang habe, dann nutze ich die auch mal und den ganzen Grip.
Ja.
Das ist ja echt absolut
Ja
verrückt.
gut, aber wenn du den Stopp am Ende machst, willst du ja eigentlich auch noch mal 4, 5 Runden dann die frischen Reifen nutzen eigentlich. Würde ja
Ja,
Sinn
aber
ergeben.
das hat sich ja mit
Aber
dem Rennen auch so ergeben, mit dem Rennverlauf bei Albon letztes Jahr
ja,
und bei
haben ja
Bottas.
auf den Safety Car gehofft.
Ne,
Ne?
spekuliert man ja komplett, dass da 56 Runden einfach nichts passiert.
Ja, also es war auf jeden Fall ein Longshot, die Strategie. Aber wie gesagt, ich hätte gerne gesehen, wie es funktioniert hätte. Aber ja. Also für die Strategie ging dann ja maximal alles schief mit drei roten Flaggen, Safety Cars und so. Also da war dann auch von der Strategie her nichts zu holen bei Bottas. Ja, Zhou Guanyu, die 2 Punkte, wird er mitnehmen, wird er sich wahrscheinlich auch drüber freuen. Aber ja, für Alfa Romeo auch insgesamt eher ein enttäuschendes Wochenende, würde ich sagen.
Oh, das ist für mich, das wäre doch mal eine absolute Challenge für eine Online-Lobby bei F1 auf der Blazy, dass man da einfach direkt an die Box fährt, quasi die Bottas-Challenge und dann das Rennen beendet. Das müssten wir
Ja,
eigentlich mal machen.
das habe ich tatsächlich, musste ich ab und zu in meinen Ligarennen auch schon mal machen, wenn du da in Runde 1 beim Start irgendwie dir den halben Frontflügel kaputt fährst und dann geht's auf die Harten und dann ja, drehst du da einsam hinterm Feld deine Runden und bist dann erst irgendwie wieder mitten im Feld, wenn alle anderen ihre Boxenstops machen, so zur Hälfte. Hat auch was. Aber es sind dann meist sehr einsame Rennen. Aha. Gut, aber ja, zwischen den Alfa Romeos, gerade schon erwähnt, Yuki, beinahe ohne die Strafe von Sainz wäre es der dritte, elfte Platz in Folge geworden sonst, was eine sehr bittere Statistik gewesen wäre. Und damit, das wäre sogar auch ein Rekord gewesen. Das hatten die Britischen gesagt, dass für ja, ein sehr komplizierter Rekord, für die meisten Rennen nacheinander auf der gleichen Platzierung beendet, die nicht P1 ist.
Wollte ich gerade
Also, dass
sagen,
man
ja, weil, ne?
mehrere Siege in Folge hatte von einem Fahrer, da hatten wir schon mehr am Stück, aber ja, also die Siege quasi ausgeklammert, wäre das ja, die Serie für die häufigsten Rennen hintereinander auf derselben Position beendet und P11 auch dann die bitterste Position für sowas, immer einen außerhalb der Punkte, und deswegen habe ich mich für Yuki doch sehr gefreut, dass er dann doch seinen Punkt bekommen hat. Zumal er diese Saison ja auch ganz gut fährt, meiner Meinung nach. Der Alpha Tauri ist kein
Jo,
gutes Auto.
auf jeden Fall. Ist auch der klare Nummer 1-Fahrer. Tsunoda aktuell.
Genau. Ja, De Vries ein bisschen enttäuschend.
Ja,
Genau.
da fehlt es noch so ein bisschen irgendwie, ne? Ist so ein bisschen enttäuschend. Aber
Ja,
gut, mal
aber es ist ja
abwarten.
auch erst, genau, es ist ja erst Rennen 3. Aber ja, bei Piastri hat man das Gefühl, der ist doch jetzt schon angekommen. Nachdem wir ja gesagt haben, nach dem ersten Rennen, dass Logan Sargeant uns so positiv überrascht hat, muss ich jetzt wieder sagen, ja, das war jetzt von Logan Sargeant so, wie ich es erwartet habe. So, ja, kommen wir auch gleich nochmal zu den Williams. Ja, aber Yuki, stabil. Nick de Vries, bis jetzt ein bisschen enttäuschend, aber vielleicht wird das ja noch. Ja, und dann, ja gut, De Vries wurde am Ende dann auch abgeschossen und deswegen ein DNF, aber ich glaube, er wäre sowieso nicht, also er wäre wahrscheinlich mit Bottas und Sainz punktlos ins Ziel gefahren.
Ja, punktlos auch Ferrari.
Ja, das war wieder ein Debakel. Diesmal aber tatsächlich, ja, fahrermäßig, also tatsächlich. Fahrer auf Fahrerseiten die Schuld zu suchen und ausnahmsweise mal nicht bei der Strategieabteilung von Ferrari.
Definitiv. Erstmal der Ausfall von Leclerc ganz kurz. Ja, da war halt einfach kein Platz. Ja.
Ja,
War
es war dann
jetzt,
auch einfach ein
war jetzt.
bisschen Pech, klar.
Mhm.
Immer, ja, wenn so früh das ganze Feld ist noch eng beieinander, aber ja, es ist dieses klassische. Drei Autos sind nebeneinander. Das Auto, was ganz links ist, kann natürlich nicht beide Autos quasi mit einkalkulieren. Das Auto, was ganz rechts ist, der in der Mitte ist dann irgendwie dazwischen, weiß nicht, was er machen soll. Und am Ende trifft es dann Leclerc links außen. Und ja, dann auch Pech, dass er im Kiesbett liegen bleibt.
Ja, hätte ja auch gut gehen können, dass er da irgendwie noch rausrollen kann oder so, oder?
Eben.
Ja. Maximal bitter.
Da würde ich auch gar nicht mal so sehr die Schuld bei ihm sehen. Also klar kann man da vielleicht noch ein bisschen, ja, ich sag mal, passiver fahren, ein bisschen mehr noch aufpassen, aber im Endeffekt fightest du ja um Positionen und nirgendwo kannst du so schnell Positionen gut machen als in der ersten Runde und beim Start. Deswegen willst du da
Ja.
eigentlich auch aggressiv sein.
Im Getümmel kann sowas ja immer mal passieren, ne? So ist es ja nicht.
Eben. Ja, aber ja, letztendlich. Das schlechteste möglichste Ergebnis passiert. Er war direkt raus und Rennen beendet für ihn.
Ja, und Sainz plus 5 Sekunden Strafe, deswegen auf Rang 12. Sonst wäre er, jetzt muss ich kurz gucken, Vierter geworden.
Genau, er ist unterm Safety Car als Vierter über die Linie gegangen. Ja, da habe ich auch am Ende gedacht, dass er da noch irgendwie mehr Spielchen macht, irgendwie, um da unterm Safety Car, dass er vielleicht, was ich überlegt hatte,
Ja, stimmt. Ja.
was gehen würde. Er hätte entweder, er hätte Abstand lassen können zu P3, also zu Alonso, und dann hätte er nochmal beschleunigen können, sodass alle anderen nicht rechtzeitig reagieren quasi, und er dann mehr Zeit hat. Oder, was ich auch überlegt hatte, aber da war ihm die FIA dann bestimmt auf die Füße getreten, es ist ja eine 5-Sekunden-Strafe und wenn man jetzt natürlich, wenn er jetzt ganz langsam, also wirklich ganz, ganz langsam über Start und Ziel rollt und es ja auch mittlerweile unter dem Safety Car verboten ist, dass die Autos nebeneinander fahren, dass dann einfach, weil alle ganz, ganz langsam hintereinander über die Start- und Ziellinie rollen müssen, dass das natürlich extrem viel Zeit kostet. Und das ist dann natürlich die Frage, ob er dann nicht von der FIA da dann im Nachhinein noch eine
Ja, da hätte es
Strafe, eine
bestimmt was
Gridstrafe fürs
gegeben. Das
Nichtrennen.
kann ich mir nicht
Ja,
vorstellen, ne? Dass es gut gegangen
aber
wäre.
ich sag mal so, andere Fahrer
Ja.
hätten sowas versucht. Also wenn Max Verstappen so eine Strafe bekommen hätte, der hätte sowas versucht, da bin ich mir sehr sicher.
Gut möglich,
Oder
ja.
auch ein Fernando Alonso, den sehe ich da eigentlich auch, dass er sowas probiert dann. Ja, aber Carlos hat das nicht probiert, ist ganz normal über Start und Ziel und dann war unterm Safety Car klar, mit der 5-Sekunden-Strafe rutschst du dann ans hintere Ende des Feldes. Ja. Zur Strafe selbst muss man auch sagen, er hat da, ja, am Boxenfunk war er sehr heartbroken und da habe ich auch ein bisschen so mitgefühlt. Guckt man sich jetzt allerdings mal an, was passiert ist, geht die Strafe schon klar. Also so wie er es dargestellt hat, ist es auf keinen Fall, dass das die unfairste Strafe ist, die er in seiner Karriere gesehen hat. Also das war sehr, 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 sehr weit hergeholt. Es war eine harte Strafe. Es war halt auch Pech wegen den Umständen, dass es dann unter dem Safety Car zu Ende geht. Normalerweise mit einer 5-Sekunden-Strafe, das sind zwei Positionen vielleicht. Das ist natürlich blöd, dass einen die Strafe dann hart trifft, aber ja, er hat Alonso halt abgeschossen, ne? Da gibt es nichts dran zu
Ja,
rütteln.
eben.
Alonso hatte da
Also, das.
keine Schuld. Ja, also da muss er mit leben, dass er die Strafe kriegt. Und wenn man sich anguckt, letztes Jahr USA, als George Russell ihn abgeschossen hat und dafür die 5-Sekunden-Strafe bekommen hat, sehr ähnlich. Ja, und wie gesagt, da gab es auch die 5-Sekunden-Strafe. Und da war noch der Eindruck, oh, da ist George Russell noch ganz gut von mit weggekommen. Gut, der hat die 5-Sekunden-Strafe am Anfang des Rennens bekommen, konnte er dann easy wieder rausfahren. Seins waren jetzt die Umstände anders. Aber soll man deshalb die Strafe anpassen?
Nee,
Meiner Meinung nach
deswegen,
nicht.
ja.
Die muss das Gleiche sein. Und wenn du dann halt Pech hast, wenn der Rennverlauf so ist, dann trifft einen halt manchmal eine Strafe einfach härter. Das ist dann leider so. Aber ja, 5 Sekunden meiner Meinung nach berechtigt. Gibt es nichts dran zu rütteln. Fehler von Carlos und ja. Somit geht Ferrari dann mit einer
Ich
Nuller-Runde
finde es
aus dem
halt so
Wochenende.
schade, weißt du, dass Sainz jetzt wieder sowas passiert. Leclerc scheidet aus, dann könnte Sainz mal zeigen, komm, wenigstens auf mich könnt ihr euch verlassen. Ach, aber irgendwie, ich finde es eine super Fahrerpaarung. Ich finde auch beide sind eigentlich gute Fahrer. Klar, immer mal Fehler drin, aber trotzdem, ach, das ist einfach so ärgerlich, dass dann Sainz auch sowas wieder passiert und Ferrari mit 0 Punkten dasteht. Eieieiei.
Ja, das stimmt. Aber bis jetzt, ja, Carlos Sainz, ich muss es nach dem Rennen, als der WM-Stand eingeblendet wurde, muss ich auch erst mal überlegen, aber weil Charles Leclerc ja auch noch einen Ausfall hatte. Charles Leclerc nur 6 Punkte bis jetzt diese Saison geholt. Das muss man sich auch mal überlegen. Carlos Sainz hat immerhin schon 20, aber ja, Charles Leclerc ist im WM-Stand hinter Nico Hülkenberg und Lando Norris.
Zu Recht.
Ja, aktuell, ja.
Ja.
Es ist für Ferrari harte Zeiten aktuell.
So, müssen wir noch mal ganz kurz über die Alpine sprechen.
Ja, wo wir bei harten Zeiten sind.
Eieieiei. Interessant dazu vielleicht noch, du hattest ja erwähnt, dass Gasly diverse Strafpunkte hat und bei dem nächsten Vergehen eine Rennstrafe droht. Und ja, da hat man ja ein bisschen Glück gehabt oder so. Oder hat sich auch dementsprechend geäußert, dass da auch jetzt von Ocon nichts kam. Hier, der hat mich da
Ja,
abgedrängt
genau.
oder so, und hat da schon entsprechend kommuniziert, dass es da diese Strafpunkte nicht gibt. Wer wäre da angetreten für Gasly? Wer ist denn der? Weil sie dann kann ja, weiß ich nicht. Also
Habe ich tatsächlich gar nicht im Kopf, wer dann bei Alpine. Ist es Jack Doohan?
ja, das
Es könnte
könnte
Jack.
sein, ja.
Ist ja natürlich immer die Frage. Ab und zu werden Reservefahrer dann ja auch mal ganz schnell übergangen. Das war ja auch mit Hülkenberg mal der Fall. dass dann doch irgendwie geschaut wird, ist da noch ein anderer Fahrer irgendwie available, bevor wir da jemanden reinsetzen, der noch gar keine Erfahrung hat. Aber ich meine, es müsste Jack Doohan sein, der dann offiziell der Reservefahrer wäre. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin mir ziemlich sicher, bei den Stewards wird Ocon mit aufgetreten sein und wird vom Team gesagt bekommen haben, hey, geh da hin, sag, es ist deine Schuld. Weil in dem Moment, dem Gasly halt sagt, also Gasly kann da, glaube ich, wenig argumentieren, dass er zumindest eine Teilschuld hat. Ich würde sogar sagen, es ist einfach, also Ocon trifft eigentlich keine Schuld. Ja, aber in dem Moment, in dem Ocon halt auch dahin geht und sagt, hey, ich habe gesehen, der kommt wieder auf die Strecke, ich habe da ein bisschen opportunistisch
Ja,
reingehalten und
genau.
so.
Ja, sowas in der Richtung.
In dem Moment, in dem er sich so äußert, und ich schätze mal, so wird es gewesen sein, können die Stewards dann Gasly einfach keine Strafe geben. Und das wird Alpine schon so gedreht haben, weil die ja auch wissen, dass er kurz vor seiner Rennsperre steht. Ich schätze, wenn es nicht Ocon, sondern ein anderes Team gewesen wäre, dann hätte Gasly seine Punkte bekommen, der hätte seine Strafe bekommen, und hätte halt ein Rennen pausieren müssen. Bin ich mir sehr sicher.
Hättest du da jetzt zwei Fahrer gehabt, die sich gar nicht wohlgesonnen sind? Oder vielleicht sogar beim Duell letztes Jahr mit Ocon und Alonso? Wer weiß, wer da was gesagt hätte? Also, das wäre interessant
Ja.
gewesen.
Ja, bei Ocon und Gasly gibt es ja auch immer so dieses, die sind ja auch nicht die besten Freunde, aber bis jetzt wirkt es eigentlich ganz gut, auch so in den Marketing-Sachen von Alpine, sage ich mal, in den Videos und so, in den Clips sieht es so aus, als ob sie sich doch ganz gut verstehen. Und ja, also auch in der Zeit Ocon und Perez bei Racing Point, die waren ja auch absolut keine Freunde.
Gibt es ja auch
Ja,
sogar
wer
eine
weiß.
extra Drive to Survive-Folge drüber.
Ja, stimmt, stimmt.
Ja, schon ein
Ja,
bisschen,
deswegen.
komisch bei Alpine. Also, ich halte auch beide für gute Fahrer. Ocon hat sich gut gemacht. Aber wenn das jetzt schon im Rennen 3 mit dieser Fahrerpaarung da irgendwelche Diskussionen entfachen würden, das wäre ja überhaupt nicht hilfreich. Da müssen sie gucken. Aber das könnte noch interessant werden. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer dann so einfach kommuniziert werden kann. Zumal beide ja auch oft um dieselben Positionen kämpfen. Die werden sich auch auf der Strecke öfters mal begegnen. Ja, wie jetzt in Australien halt. Und
Ja.
oh, das gibt noch ein bisschen Beef, glaube ich.
Ja, da bin ich auch mal gespannt bei Alpine. Ich weiß auch gar nicht, was da dann intern noch abging, denn ich glaube, Ocon wird da nicht so amused gewesen sein, weil es war ja schon Gassis Schuld eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall für Alpine sehr bitter. Wären wichtige Punkte gewesen. Und so, ja, keine Punkte. Wahrscheinlich auch den größten finanziellen Schaden aus dem Wochenende mitgenommen, weil die Autos waren ja wirklich Schrott. Ja, bittere Sache für Alpine. Aber wo wir schon bei nicht ausgesprochenen Strafen sind, würde ich mal weiterkommen zu nämlich De Vries und Logan Sargeant. Das ist so ein bisschen untergegangen in dem ganzen Getümmel. Aber die sind ja beide ausgeschieden, weil Sargeant De Vries abgeschossen hat. Und da muss ich ehrlich sagen, das war für mich das Kurioseste am ganzen Wochenende. Wenn man sich da mal die Onboard von Logan Sargeant anschaut, bei dem Start, er kommt quasi gar nicht weg, er ist viel zu weit hinter dem Feld, also er hat sogar Platz nach vorne und er verbremst sich so dermaßen hart, dass der Nyck de Vries einfach von hinten komplett abräumt und die Stewards haben es nicht gesehen. Also das ist für mich, das ist die klarste Strafe des ganzen Wochenendes.
Hat man nichts
So.
gemacht, ne?
Nee, er hat keine Strafe bekommen. Die haben das einfach vielleicht unter dem ganzen Chaos mit den roten Flaggen und am Ende. Aber, also für mich unverständlich. Also da ist ja wirklich mit was davon gekommen. Also für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben, ich habe das während dem Rennen auch gar nicht so gesehen, weil im gleichen Zug ja das mit den Alpines passiert ist. Aber geht auf YouTube, schaut euch mal die Onboard von Logan Sargeant an. Also da gibt es für mich kein Argument, wie man dafür keine Strafe aussprechen kann. Das muss denen echt durchgerutscht sein. Vielleicht mussten die Stewards einen Flieger schnell kriegen nach dem Rennen. Ich weiß es nicht. Also das ist also für mich absolut wild. Gut, es ging für ihn und De Vries nicht
Ja,
um Punkte, höchstwahrscheinlich.
aber dennoch finde ich, soll das kein Argument sein, dass die Racing Stewards
Ja.
das dann nicht dementsprechend ahnten, weil es ist egal, um welche Position es geht. Es geht ja auch darum, ja, einfach die gleichen Regeln für alle aufzustellen.
Genau. Und dann zu sagen, ja, nur weil du jetzt hinten mitgefahren bist oder so, kriegst du keine Strafe. Und es hätte ja auch, Also man hätte in dem Moment ja auch eine Gridstrafe aussprechen müssen, meiner Meinung nach, fürs nächste Rennen. Weißt du ja nie, es kann ja sein, jetzt, keine Ahnung, vor Baku werden Updates kommen, plötzlich fahren die Williams dauerhaft um Punkte mit. Logan Sargeant ist im Qualifying Elfter und dann eine 5 Plätze Gridstrafe, das macht dann schon was aus. Oder auch die Penalty Points alleine. Ne? Das sind zwei Penalty Points, wären das wahrscheinlich geworden. Und andere Leute, wie jetzt Pierre Gasly, die über ein Jahr angesammelt haben, müssen jetzt schauen, dass sie keinen Race-Ban bekommen. Und Logan Sargeant kriegt jetzt hier quasi zwei Penalty Points, ja, nicht, die er eigentlich ganz sicher verdient hätte
Ist so
auf
ein
seiner
bisschen
Superlizenz.
zweierlei Maß und vor allem, wenn du da so einen Rookie hast und dem jetzt quasi signalisierst, ach hier, du kannst ruhig mal ein bisschen ein paar Leute abräumen oder mal ein bisschen aggressiver reinhalten, wirst dafür nicht bestraft, solange es dir nur um Platz 15, 14 oder sonst was geht. Nee, das geht nicht. Also da, ja, guter Punkt. Hätte ich gar nicht dran gedacht, hätte es nicht erwähnt, aber
Ja,
absolut, absolut
ich, also
richtig.
ich, ja, ich glaube auch, dass es bei vielen untergegangen, weil es gab einfach wichtigere Dinge im Rennen und demnach wird es auch bei den Stewards untergegangen sein, aber dass man das als Fan nicht mitbekommt, okay, aber als Racing Stewards musst du das auf dem Schirm haben. Zumal, also ich kann mir, also ich würde gern echt wissen, was da passiert ist, weil sie müssen ja gesehen haben, dass DeVries und Sargeant ausgeschieden sind. Demnach müssen sie ja geguckt haben, was da passiert ist. Wie, also, ja, es ist, also, ich kann es mir nicht anders erklären, dass das unter den Tisch gefallen ist oder, ja, also, keine Erklärung dafür. Also, wild auf jeden Fall. Aber gut, als letzter im Bunde, über Magnussen haben wir auch schon gesprochen und Leclerc, Russell auch, aber als letzter dann noch Alexander Albon.
Ei, stimmt,
Bitter.
Runde 6, ja. Ja, das war ein bisschen bitter. Natürlich. Ich überlege gerade, hat er irgendwer. Ich glaube, Ralf Schumacher hatte gemeint, da wären vorher schon irgendwie Teile abgeflogen oder irgendwas war mit dem Auto nicht richtig. Es hätte sich angedeutet über anderthalb Runden. Ich weiß es nicht genau.
Okay,
Oder ist er
habe
einfach da
ich.
zu sehr über den Curb und dann hat es ihn rausgedreht?
Ja, also ich hab es tatsächlich nicht gesehen und auch im britischen Kommentar haben die dazu nichts gesagt. Und Alex Albon hat nach dem Rennen auch gesagt, dass er es nicht ganz weiß. Er muss jetzt erstmal verstehen, was da los war und hat dann auch mehr, ja, weniger die Schuld auch beim Auto gesucht, so klang es, sondern auch irgendwie mehr. Das Auto hat dann ein bisschen anders reagiert auf das, was er gemacht hat, als er dachte. Ich glaube eigentlich nicht, dass sich das angedeutet hat irgendwie. Ja, wird wahrscheinlich irgendwie den Reifen ein paar Zentimeter zu weit auf dem Curb platziert oder. Ja, schwierig irgendwie. War auf jeden Fall ein harter Einschlag. Auch schade, weil er zu dem Zeitpunkt ja echt da vorne mittendrin war, gut mitgehalten hat,
Gut
im
gefahren.
Qualifying ja schon stark war. Ja, schade. Was hätte werden können, wenn Alex Albon da nicht ausgeschieden wäre? Also es sah so aus, als ob der da sicher Punkte geholt hätte in dem Rennen. Ja, weiß man im Nachhinein nie, wenn man ausscheidet. Aber ja, auf jeden Fall bittere Sache. Ja, und dann halt auch für Williams halt auch ein Doppel-DNF und Williams ja eigentlich auch ein Team, was ja dann auf solche Rennen ja angewiesen ist. Genau in solchen Rennen müssen die halt große Punkte holen, so wie McLaren das geschafft hat. Wäre es für Williams wichtig gewesen und ja, so blöd gelaufen.
Jetzt sind die Alphas die größte Konkurrenz.
Ja, beide,
Ja.
Alpha Tauri und Alfa Romeo quasi. Ja.
Dann würde ich sagen, schließen wir mal das Rennwochenende ab, zumindest mit den reinen Ergebnissen, und kommen wir zu den Awards. So, Formel 1 Freunde, wir kommen zu den Awards zum großen Preis von Australien. Und wir machen das wie immer aus dem Bauch heraus. Wie ist unser Gefühl dazu? Und erste Kategorie, der Platin Award. Ich fange mal direkt an. Als du eben über Perez gesprochen habe ich tatsächlich überlegt, ja, doch 20 auf 5. Schnellste Runde gefahren, habe ich ganz kurz überlegt, ihm den Platin Award zu geben. Ich behalte allerdings so ein bisschen mal jetzt meine deutsche Brille an und würde den tatsächlich Nico Hülkenberg geben für seine ersten Punkte im Haas.
Ja, das Da würde ich auch mitgehen, das kann ich verstehen, weil er auch im Qualifying stark war. Ja, ich beim Platin Award habe ich auch überlegt. Perez hatte ich auch überlegt. Hülkenberg hatte ich tatsächlich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte auch überlegt, Lewis Hamilton. Das habe ich mich dann knapp gegen entschieden, vielleicht auch so ein bisschen aus persönlicher Liebe zu Lando. Es ist nämlich für mich Lando
Oh
Norris
ja.
und Mac. Und sie haben halt den erweiterten Platin Award auch noch für Oscar Piastri. Sagen wir mal McLaren, in erster Linie aber Lando Norris, weil er zwei Plätze weiter
Ja.
vorne war. Ja, die haben das Maximum rausgeholt am Wochenende. Lando Norris hat auf der Strecke überzeugt. Genau, das ist mein Platin Award. Perez und Hamilton sind es knapp nicht geworden. Hätte ich aber auch beiden sehr gerne den Award gegeben, aber musste Lando werden.
Ja, interessante Wahl, kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Und genau, die Fluppe des Rennens oder des Rennwochenendes würde ich auch im Hause Haas lassen. Und tatsächlich Kevin, Sudden Loss of Talent, Magnussen geben. Ja, für die Aktion einfach. Einfach maximal ärgerlich und maximal unnötig. Wobei es ja Hülkenberg fast auf Rang 3 gebracht hätte. Aber gut, das war nicht der Gedanke dabei. Deswegen geht ja die Fluppe des Rennens in dem Fall an Kevin Magnussen.
Kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Absolut selbstverschuldet. Bei mir geht die Fluppe diesmal an Alpine und da auch,
Ah, okay.
ja, ehrlicherweise an Gasly. Also eigentlich geht sie an Gasly. Alpine waren dann halt die Leidtragenden, weil er Ocon mitgerissen hat und die jetzt keine Punkte und zwei komplett kaputte Autos haben. Aber ja, nee, also Fluppe korrigiere ich mich. Gasly, nicht Alpine. Weil, ja, war sein Fehler. Er hat jetzt Glück gehabt. Es hätte ein Race-Ban meiner Meinung nach eigentlich werden müssen. Ja, genau, aber Kollision seine Schuld. Nicht nur, dass er keine Punkte holt, er nimmt auch aus seinem Team die Punkte von Ocon noch weg. Ja, deswegen meine Fluppe auf jeden Fall Gasly für dieses Rennwochenende.
Maximal bitter einfach. Und ja, schließen wir damit die Awards ab. Ich denke, einen Sonder-Award haben wir dieses Mal nicht auf Lager. Eine andere Sache haben wir allerdings noch ganz kurz. Jetzt ist ja, es ist ja eine längere Formel-1-Pause. Und wir haben natürlich jetzt den Podcast eine Woche zu spät für euch abgeliefert. Wir wollen euch aber dennoch in der Pause nicht ganz allein lassen. Da werden wir auch noch was machen. Und natürlich ganz besonders für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, wo wir es schon mal so ein bisschen angeteasert haben, zum Baku-Rennwochenende, bekommt ihr da ein paar spezielle Dinge, Marc. Was ist da los?
Ja, genau. Zum Baku-Rennwochenende. Ich werde schon den Freitag vorher, also quasi dann schon eine Woche vorher, nach Baku anreisen und habe dann Tickets für das Rennen. Von daher wird dann der Instagram-Account eine Woche lang an mich gehen und dann werde ich euch da schon mal so ein bisschen mitnehmen, so ein bisschen Eindrücke aus der Stadt. Wir waren ja beide nur in Spielberg einmal. Demnach die ganze Formel 1 Rennerfahrung für mich auch noch relativ neu. Bei einem Stadtrennen war ich jetzt sowieso noch nicht. Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann läuft. Aber ich glaube deshalb auch spannend, schon eine Woche vorher zu sein und schon vorher mal zu schauen, was ist da denn schon aufgebaut, wie erkennt man da jetzt schon die Rennstrecke. Ich glaube, das wurde ja jetzt alles schon neu asphaltiert wahrscheinlich an manchen Stellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Debris-Zäune und diese Mauern und alles, dass das erst den Tag vorher aufgebaut wird. Also da wird man vorher bestimmt schon viel erkunden können. Genau, da müsst ihr dann auf die Podcast-Folge am Montag vor Baku quasi verzichten. Am Montag danach sollte ich wieder in Deutschland sein. Das sollte hinhauen tatsächlich. Aber ja, da werde ich euch mitnehmen. Da wird es viele Eindrücke auf Instagram geben. Aus der Stadt Baku, ja, von der Strecke dann auch übers Wochenende. Und ja, da erwartet uns ja sogar auch ein Sprintwochenende. Also sogar gleich doppelte Action mit dem Sprint und dann dem Rennen am Sonntag noch.
Das gibt ordentliche Formel 1-Vibes. Action. Ich bin besonders gespannt darauf, wie eure Plätze sind. Gerade bei so einem
Ja.
Stadt-Grand Prix. Ihr habt ja, glaube ich, keine Tribüne oder wie ist das?
Nee, wir haben keine Tribüne. Wir haben diese Plätze, wo man sich in gewissen Bereichen einfach frei bewegen kann. Und da, ja, habe ich schon so die Befürchtung, dass wir da wahrscheinlich gar nicht so viel live sehen werden, weil das nicht so ist wie in Ungarn, wo wir dann auch zusammen sein werden, hat man ja so ein bisschen diese Grashügel, wo man sich dann hinsetzen kann, wo man will, und dann kann man so ein bisschen um die Strecke gehen. Das wird in der Stadt natürlich schwieriger, weil da hat man halt keine Grashügel, wo man ein bisschen höher sitzt und viel sieht. Es sind natürlich überall Häuser dazwischen, das heißt, man sieht dann auch wirklich immer nur einen Streckenabschnitt und kann dann nicht irgendwie, wie wir das in Österreich hatten, da haben wir ja quasi, wir saßen hinter Kurve 1, aber haben ja den kompletten Mittelsektor
Ja,
noch
die
gesehen,
Red Bull
einfach.
Tribüne. Ja,
Ja,
das war überragend.
da hat man in Baku keine Chance aus unserem Airbnb, das ist auch zu weit weg, da sieht man die Strecke nicht. Ja, mal sehen. Aber dadurch, dass wir eine Woche vorher da sind, kann man ja vorher schon mal ein bisschen rumlaufen und gucken, wo man dann wahrscheinlich die beste Sicht hat.
Schon mal ein Handtuch
Genau.
hinwerfen, Touristen. Lass euch der Platz gehört.
Ja, stimmt, müssen wir eigentlich den deutschen Touristen raushängen lassen. Liege und Handtuch hinstellen. Das wäre natürlich sehr schön. Ja, mal sehen, mal sehen. Aber ja, da steht ja sowieso dann so diese Live-Erfahrung im Vordergrund. Und ich glaube, die Formel 2 ist noch im Rahmenprogramm mit drin. Da wird es dann, also ja, wird genug Unterhaltung geboten sein. Und ja, ich freue mich fast schon am meisten so dieses, ja, einfach den ganzen Vibe in so einer großen Stadt, so ein, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. So ein Spielberg, das war so ein bisschen exkludiert von allem. Da fährt man zu der Rennstrecke, das sind nur Berge drumherum.
Ja, da
War
war
natürlich.
unsere Bleibe ja auch in Graz. Also da hatten wir dann auch noch entsprechenden
Genau.
Weg zur Rennstrecke, wo auch drumrum nicht besonders viel ist.
Ja.
Aber da bist du ja direkt vor Ort und kannst sehen, wahrscheinlich, wie da alles aufgebaut wird. Und oh, da, also freut euch da auf jeden Fall drauf. Selbst ich
Ja.
weiß nicht, was mich da genau erwartet, was du da alles posten wirst. Wird eine sehr, sehr interessante Sache und auch mal ein ganz anderer Einblick in die Formel 1-Welt.
Ja, das hoffe ich auch, dass ich da genug Content liefern kann. Und ja, wird auf jeden Fall ganz cool. Ich freue mich auf jeden Fall schon.
Deswegen, in diesem Sinne würde ich sagen, ja, vielen Dank an alle euch da draußen, die uns fleißig unterstützen, und freut euch auch in der Formel 1 Pause auf ordentlich Content von uns auf unserer Instagram-Seite Formula Nerd Podcast. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Manu
Und euer Marc.